Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über Suizidalität und psychische Krisen. Das Thema kann belastend sein, insbesondere für Menschen mit eigenen Erfahrungen oder Betroffenen im Umfeld. Bitte sei achtsam, ob du dich bereit fühlst zuzuhören und nimm dir Pausen, wenn nötig. Solltest du Hilfe benötigen, wende dich bitte an professionelle Beratungsstellen oder vertraute Personen. Infos dafür findest du in den Shownotes.
47, der Podcast für Männer im mittleren Alter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 47 Podcast. Ich freue mich, Christiane Felsenstein jetzt hier gerade in meiner Podcast-Küche sitzen zu haben. Ist recht ungewöhnlich, dass ich Gäste empfange. Sie ist vom Werner-Felber-Institut für Suizidprävention und interdisziplinäre Forschung im Gesundheitswesen e.V. aus Dresden. Und ich bin aufmerksam geworden, ach so genau, vorweg, wir haben uns auf das Du verständigt gleich beim Reinkommen. Und ich bin auf euch aufmerksam geworden über die Kampagne 513 T-Shirts. Und ich steige mal ganz kalt ein. Hallo Christiane, was war das für eine Aktion?
Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und über diese Aktion reden darf, weil das war super viel Arbeit und wir freuen uns, dass es jetzt noch so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür gibt. Also so ein bisschen was zum Hintergrund. In Sachsen haben sich im Jahr 2022 513 Männer das Leben genommen. Und anlässlich des Weltsuizidpräventionstags am 10. September wollten wir einfach eine Aktion machen und haben uns mit unserem Berliner Netzwerk, mit dem wir so ein bisschen zusammenarbeiten, darauf geeinigt, dass wir gerne 513 Männer-T-Shirts auslegen wollen für Sachsen.
Ich gehe mal gleich rein, nur um das mal, 513 Männer, ja. Nicht Frauen.
Nein, nur Männer.
Und ihr habt dafür T-Shirts ausgelegt, das müssen wir, glaube ich, nochmal ganz kurz erklären, wann und wo und wie.
Also genau, wir haben diese T-Shirts vom Militärhistorischen Museum ausgelegt, da waren wir auch super dankbar, dass die da gleich so mit Intuit waren und gesagt haben, hey, klar, könnt ihr das bei uns machen, und das durften wir dann ganz toll vor dieser Wiese auslegen und im Hintergrund sieht man ja dann diesen tollen Stachel und das im Museum. Genau, und wir haben 513 T-Shirts dort ausgelegt, um diese Masse mal sichtbar zu machen, wie viele Menschen das sind. Und wenn man davon ausgeht, dass so mindestens 6 Personen betroffen sind im näheren Umkreis bei einem Suizid und bis zu 130 im weiteren Bekanntenbereich, dann ist das schon eine ganze große Menge an Menschen, die sich da das Leben genommen hat, ne? Und die davon auch einfach betroffen ist.
Das ist ja eine Aktion, um es sichtbar zu machen. Ist irgendjemand von den Medien gekommen?
Also wir haben es im Vorhinein tatsächlich relativ groß geteilt in der Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe für Männerarbeit und die hatten das auch groß geteilt, aber leider haben wir da niemanden von den Medien dafür gewinnen können. Also das Thema Suizid ist ja auch einfach unattraktiv. Ich meine, darüber zu schreiben und zu sprechen, es ist natürlich einfach noch ein großes Tabuthema in der Gesellschaft.
Da gehe ich ja auch gleich rein, ja. Volle Kanne, ich habe tatsächlich, ich hatte die Mitteilung gesehen, auch ich glaube, das kam über die Landesmännerarbeit, da bin ich in so einem Newsletter drin und so. Und ich dachte, was ist denn das? Und dann gibt es aber so einen Reflex als Journalist in mir, warte mal, hier über Suizid, besser gar nicht berichten, es gibt doch nur Nachahmer, den sogenannten genau. Werther-Effekt nennt man das. Von diesem berühmten Goethe-Stück, ne?
Ja, genau, die Leiden des jungen Werthers.
Der sich dann am Ende tatsächlich das Leben nimmt. Ja. Und das hatte ja damals, als das erschienen ist, das habe ich mal gelernt, ganz viele junge Männer, die dem dann nachgefolgt sind. So. Und ich glaube, da habe ich dann selber auch lange überlegt, ob ich überhaupt, aber ich fand es halt einfach auch super spannend und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Thema. Und da habe ich mich erstmal mit einem Kollegen ausgetauscht, wie würdest du denn damit umgehen? Und ja, keine Ahnung, hätten wir jetzt am Anfang der Folge eine Triggerwarnung machen müssen eigentlich, die gar nicht noch vorne dran schneiden.
Ja, es ist vielleicht nicht schlecht. Also das Thema Suizid und Suizidalität kann natürlich ganz große emotionale Krisen auch hervorrufen. Na, aber es ist eigentlich umso wichtiger, dass man da wertvoll drüber berichtet. Also dass man schaut, wie berichtet man drüber. Also zum Beispiel der Begriff, ich schreibe es jetzt in Gänsefüßchen, ja, Selbstmord, oder Freitod. Das sind ja einfach Sachen, die hört man immer wieder. Ich habe es jetzt auch erst auf der Seite des Statistischen Bundesamtes gelesen, dass sie von Selbstmord sprechen. Und Selbstmord, also Mord ist die krasseste Straftat, die wir begehen können. Und die Assoziation zum Mord ist dann einfach da. Und Freitod, das klingt, als hätten die Leute eine Wahl gehabt. Und die hat, also niemand, der sich das Leben nimmt, oder kaum jemand, der sich das Leben nimmt, möchte wirklich sterben. Der hat einfach oder sie hat keine Hilfe gefunden. Und deswegen ist es uns wichtig, dass man von Suizid spricht und nicht andere Begriffe verwendet.
Und wieso habt ihr den Fokus auf Männer gelegt?
Tatsächlich, also um das mal so ein bisschen einzupacken, also in Deutschland haben sich im letzten Jahr insgesamt 10.300 Menschen das Leben genommen. Und davon waren 7.478 männlich. Also es sind 73%. Da kann man sagen, okay, es gab einen leichten Rückgang, was ja schon mal gut ist, von 0,3%. Aber der Großteil der Menschen, die sich das Leben nimmt in Deutschland, sind Männer. Und wir haben uns dann schon die Frage gestellt, okay, warum ist das so? Also selten hat man halt so gravierende Geschlechterunterschiede, ne? dass man das sieht. Und uns war wichtig, dass wir einfach da mal das Augenmerk drauflegen und schauen, okay, darauf müssen wir aufmerksam machen, irgendwie den Leuten zeigen und vielleicht auch anderen Männern zeigen, hey, ihr seid nicht alleine. Ne? Also Krisen gibt es immer wieder und jeden kann eine Krise treffen. Und es ist wichtig, sich Hilfe zu suchen.
Was sind die Gründe, dass diese Zahl bei 73% Männer liegt? Das ist ja wirklich mega krass. Also,
Ja, ich fand es tatsächlich, als ich angefangen habe, beim Faeber-Institut zu arbeiten, waren das so diese Basics, die man halt einfach erstmal über Suizidalität lernt. Ne? Und mich hat das auch sehr erschüttert, aber es sind, glaube ich, ganz viele verschiedene Faktoren, die da einfach mit reinspielen. Das ist natürlich erstmal so diese gesellschaftliche Erwartung, die man an Männer hat. Also eben diese toxische Männlichkeit, also diese vermeintlichen Rollenbilder, wo es heißt, der Mann ist der Starke, der Ernährer, der Coole, der einfach da ist und die Familie auf dem Rücken trägt. Und gerade in dem Alter, so sagen wir mal so ab 35, 40 rum, kann es ganz schnell passieren, dass eben dieses Rollenbild auch ins Wanken gerät, ne? Oder heute, die Frauen entwickeln sich dahingehend immer weiter liberaler zu sein und selbstständiger. Und dann kommen Männer auch damit in Berührung, dass es heißt, okay, eine Frau verdient vielleicht mehr, ne? Und das einfach zu sagen, okay, das nicht persönlich, also dass dieses Zusammenbringen von diesen zwei Aspekten. Also ich bin ein Familienvater, ich bin ein Partner und ich mache das nicht daran fest, dass ich zum Beispiel mehr verdiene. Ne? Und das einfach auszuschalten und zu denken oder.
Das sind Rollenverständnisse am Ende. Ne? Also die Typen, das wiederholt sich ja in dem Podcast, die ich hier aufnehme, die Typen haben so ein festgefahrenes Bild, wie sie zu funktionieren haben. Ich kriege ja auch tatsächlich auf 47 immer wieder dieses Feedback wie, was machst du denn da, das brauche ich nicht, ich habe meine Themen unter Kontrolle oder und dieses Spannungsfeld, dass man halt sagt, ich muss funktionieren, ne? Ich muss leisten und dann aber in persönlichen Struggle zu kommen. Und du hast jetzt gerade angefangen und gesagt, so ein Thema ist, dass das Rollenbild ins Wanken gerät oder torpediert wird oder zerbricht. Ich habe auch ein schönes Beispiel. Ich habe so zwei Bekannte, die sind beruflich, man würde sagen, gescheitert. Ne? Also haben in einer Institution gearbeitet, immer auf Korrektes und alles und so geachtet. Und dann waren sie halt auch nervig damit und sind kaltgestellt worden. Und der eine ist wirklich komplett zum Motze abgedreht. Ne? Der motzt nur noch und das System und die da oben. So, und das ist ja so ein typisches Momentum, ne? Wo das Rollenbild, ich muss erfolgreich sein, ich muss Karriere machen. Aber wenn ich das richtig raushöre, welche Altersklassen sind das denn? Das ist kein Thema von jungen Männern, sondern es zieht sich durch alle Alterskohorten, oder?
Es ist tatsächlich, lässt sich sagen, also Suizidalität zieht sich vor allem bei Männern durch. Aber es gibt dann halt immer so Schwankungen. Besonders betroffen, also bei Kindern und Jugendlichen unter 25 ist Suizid die häufigste Todesursache. Also auf Platz 2 sind dann zum Beispiel Verkehrsunfälle oder sowas. Und dann sieht man nochmal einen richtigen Peak, so ab 50, dann schwächt es nochmal ein bisschen ab und dann, also alles, was so über 70 ist, da steigt es dann auch nochmal.
Die Jüngeren, da will ich auch noch drüber reden, weil ich glaube, ich habe auch echt viele Hörerinnen und Hörer, die wo man sich so, kann ich es bei meinem Kind vorbeugend verhindern oder so, da reden wir gleich noch drüber. Aber was ist die Motivation von Männern ab 50, sich umzubringen, also aus dem Leben rauszugehen und dem eigenen Leben ein Ende zu setzen? Was treibt die? Was sind die Gründe? Gibt es da Zahlen oder Fakten zu?
Also ich glaube tatsächlich, die Gründe sind super vielfältig. Ne? Natürlich haben wir jetzt in den letzten Jahren kann man einen Anstieg von psychischen Erkrankungen beobachten und ganz oft ist es ja so, dass nehmen wir mal das Beispiel Depression. Also diese klassischen Depressionssymptome sind ja Schuldgefühle, Antriebslosigkeit, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, Angst und dass man einfach traurig ist. Ne? Und Das ist sowas, das habe ich auch noch in der Schule gelernt, das habe ich in meinem Bachelorstudium gelernt. Das sind so diese klassischen Symptome für eine Depression. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was aber die klassischen Symptome bei Männern sind, also zum Beispiel Risikoverhalten, ne? Also verrückt Autofahren oder unter Substanzeinfluss Autofahren, Substanzmissbrauch, Wut, Aggression, Reizbarkeit, das sind alles so Symptome, die bei Männern bei einer Depression auftreten. Und das ist ja total konträr zu dem, was eigentlich eine Depression im klassischen Sinne an Symptomen hat. Ne? Da kann man auch wieder sagen, Gender Bias, ne? Männer, Frauen zeigen da ganz unterschiedliche Symptome. Ich glaube, dass viele Männer das nicht erkennen und nicht merken, okay, also sie merken vielleicht schon, hey, mit mir stimmt was nicht, aber ich mache das mit mir selbst aus. Ich brauche keine Hilfe. Ich bin stark genug und ich möchte keine Schwäche zeigen. Ich möchte das alleine hinkriegen. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein großes Problem ist, dass Männer in der Altersgruppe ja auch noch so sozialisiert wurden. Das heißt ja, keine Schwäche zeigen oder dass sie stigmatisiert werden, wenn sie sich Hilfe suchen möchten.
Mega spannend. Die kommen nicht aus ihrem Kopf raus sozusagen. Sie denken die ganze Zeit, was ist mit mir? Ich funktioniere nicht mehr. Und dann gehen sie diesen komischen Weg, sich zu entscheiden. Alter Schwede, was wäre denn klüger? Also ich frage mal noch anders, ich habe mal irgendwann gelesen, bitte korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass, was weiß ich, man steht an einem Abgrund, guckt runter, dass jeder Mensch so einen kurzen Reflex hat, was wäre, wenn ich jetzt runterspringe. Genau. Das ist gar nicht unnormal, oder?
Nee, das ist total normal. Ich hatte es jetzt erst letztens, wo ich auf der Autobahn mit dem Auto gefahren bin und mir dachte, boah, was wäre, wenn ich jetzt mit den 160 in die Leitplanke krache? Aber das ist ja, also bei den meisten Menschen, das ist so ein Gedanke, der kommt, das kommt rein. Und das hat jeder Mensch. Also auch das so
beruhigt
dieses.
Mich.
Ich schaue über ein Geländer und denke mir, ha, was passiert, wenn ich jetzt hier runterstürze? So. Und das ist, das hat jeder Mensch. Das ist
normal.
Ja.
Was immer auch normal sein mag. Okay, ja, das
genau,
ist immer beruhigend.
Genau.
Und bei den Typen, die sich dann für Suizid entscheiden, ist es wahrscheinlich noch viel drastischer, was abgeht. Oder aber gibt es dazu irgendwie wissenschaftliche Untersuchungen oder so, was da die Motivation ist oder was treibt die?
Ich glaube, also das ist wahrscheinlich bei allen einfach das gleiche Schema, dass sie wollen keine Last für andere sein. Ne? Das ist ja auch dieses, ich möchte keine Schwäche zeigen, ich möchte meine
Und die Belastung, die durch den Selbstmord entsteht, ist noch viel größer.
Ja, genau.
Und das ist überhaupt nicht auf dem Schirm.
Das sehen die aber nicht. Also ich meine, man hat ja auch diese berühmten Beispiele, ne? Chester Bennington von Linkin Park, Robin Williams, ich möchte, die Welt wäre besser ohne mich. Also das ist was sehr Subjektives, ne? Das
genau.
Sehen Sie.
Die Frauen machen das anders oder was wäre das klügere Verhalten, wenn man solche Gedanken hat? Also, ne, hier, Leute, hört mal zu.
Ja.
Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich falle allen zur Last? Ich bin so niedergeschlagen, fühle mich mies und denke darüber nach, so dass es vielleicht besser wäre, wenn ich nicht wäre. Was wäre denn der klügere Umgang? Weil ich glaube, das können echt wirklich viele nicht.
Es gibt ja auch so verschiedene Krisenabstufungen sozusagen. Also wenn man merkt, dass man so diese Symptome hat, ne, wenn man, also diese Verzweiflung, dass man auch nachts, also ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich, dass man einfach nachts mal wach liegt, dass man sich mal denkt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll, und das kennt jeder, ne, aber so dieses, wirklich diese Verzweiflung, diese Leere oder eben auch bei Männern, wenn man sich manchmal denkt, boah, ich erkenne mich gar nicht wieder, oder auch wenn die Partnerin oder der Partner denkt, Gott, oh Gott, ich erkenne den gar nicht mehr. Was ist denn los? Dass man dann als Person, die das betrifft, sich Hilfe sucht, indem man wirklich zuallererst zum Hausarzt geht und sich am besten über, also erstmal die ganzen Symptome schildert.
Und sich auch mal
und
öffnet.
Sich ne? öffnet, na,
und
genau.
Und nicht immer dieses so wegtut mit, ist schon okay, ich will niemanden
genau,
zulassen. Genau,
es gibt ja auch diesen Mythos, dass Leute sagen, ja, wenn eine Person sagt, sie nimmt sich das Leben, dann will sie ja bloß Aufmerksamkeit. Aber das ist nicht so. Die meisten, also 3 von 4 Personen, die sich das Leben nehmen wollen, machen vorher Andeutungen. Also sie sagen, boah, ich kann nicht mehr und ohne mich wäre die Welt doch schöner. Oder ich wäre für euch nicht mehr eine Last. Oder sie fangen halt an, irgendwie ihre Wertgegenstände zu verschenken. Ne? Also, dass sie so alles abschließen, also dass sie zum Beispiel die Wohnung kündigen und solche Sachen. Ne? Dass man Verträge kündigt, schaut, dass alles gesettelt ist quasi für die Zeit, wenn man eben nicht mehr da ist. Also wenn sowas ist, sollte man auch ganz, ganz hellhörig werden und die Person definitiv drauf ansprechen. Weil das ist auch so ein Mythos, wenn man Leute drauf anspricht, dann bringt man sie auf Ideen. Nein, es ist wirklich nicht so, weil viele Menschen, die sich das Leben nehmen möchten, die sind in so einer großen seelischen Not, die wollen sich eigentlich nicht das Leben nehmen, die brauchen Hilfe. Und wenn man sie dann drauf anspricht, vielleicht die Chance, dass sie sich dann öffnen, ist sehr hoch, dass sie dann sagen, ja, ich habe hier ein Problem und ich weiß nicht weiter.
Wir unterbrechen für Werbung.
Das ist jetzt also erwachsen? Mit der Frage, wie Männer im mittleren Alter ticken, beschäftigt sich 47 bislang online und als Podcast. Und seit Dezember gibt es auch eine gedruckte Fassung, das 47 Magazin für Männer. 164 Seiten stark, über 40 Texte, Reportagen, Berichte, Porträts von Männern im mittleren Alter. Zielgruppe unseres hochwertigen Coffee Table Magazins sind Männer zwischen 35 und 55, die Freude im Leben haben oder haben wollen und sich bei Zeiten mit existenziellen Fragen beschäftigen. Das Magazin ist ausschließlich über den 47.de Shop zu erhalten. Es kostet 20,47 Euro. Die Auflage ist limitiert.
Das war die Werbung. Weiter mit 47, der Podcast.
Ich hatte das neulich da hatte ich eine sehr starke Geschichte in den Köpfeporträts von dem René, der sagte, es ist nochmal was ganz anderes, sich mit Leuten zu unterhalten, die so schon mal eine Erfahrung, also er hatte Panikattacken, die wissen, was Panikattacken sind, weil wenn du mit jemandem sprichst, der in unmittelbares Umfeld, der sagt dann, da sagst du immer nochmal, ja, aber ist nicht so schlimm, mach dir keine Sorgen. Aber sich mal wirklich offen darüber zu unterhalten, kann unheimlich erleichternd sein und schon ganz viel lösen.
Es ist wirklich so und da gibt's ja auch unterschiedliche Typen. Manche Menschen sagen, boah, ich rede gern mit jemandem, der mich nicht kennt. Also der meine Vorgeschichte nicht kennt, der sich vermeintlich keine Meinung bisher über mich gebildet hat. Und dafür gibt es auch immer so, also es gibt zum Beispiel das Krisentelefon, es gibt so Hotlines, die man anrufen kann, wo man über solche Sachen eben sprechen kann. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, also es gibt sachsenweit und auch deutschlandweit, aber halt für Sachsen weiß ich es, weil wir das jetzt erst für unsere Website alles recherchiert haben, gibt es Hilfeangebote, ne, wo man sich Hilfe suchen kann. Und der erste Schritt ist wirklich zu sagen, okay, so aufhören sich so zu prügeln, ne, sondern einfach zu sagen, hey, ich muss mir jetzt Hilfe suchen und ich kann nicht mehr. Und das
ist, sich das einzugestehen, ja, das ist das einzugestehen. Wirklich ein sehr schwerer, ja. Aber übrigens auch ein sehr mutiger Schritt.
Total. Also es gibt ja dann diese Situationen, dass man eben Substanzmissbrauch, ne, dass man Alkohol beispielsweise konsumiert, um halt diese Schmerzen nicht mehr zu fühlen. Aber das sind alles Sachen, die sind halt selbstzerstörerisch und es löst schlussendlich nichts. Ne? Man sollte sich dann an die Vertrauten wenden, an die Menschen, entweder an die Menschen, die man liebt oder wo man weiß, die bedeuten mir was, oder an Freunde, und einfach zu sagen, hey, ich kann nicht mehr und ich brauche jetzt Hilfe. Das bedarf sehr, sehr viel Mut. Aber wenn man das schafft, ist das ein Riesenschritt.
Gehen wir mal zu den Jüngeren, ne? Das auch so aus der Sicht der Angehörigen, sag ich mal. Ne? Ich habe 3 Söhne, so ich bin safe, die sind gut aufgestellt, aber du hattest erzählt im Vorgespräch von der Veranstaltung mit den T-Shirts, dass dann eine Mutter aufsteht und sagt, mein 16-Jähriger, und was kann ich als Angehöriger tun? Kann man das vorher identifizieren? Hast du da irgendwelche Empfehlungen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach mit den Kindern ganz offen ist und sagt, egal was ist, ihr könnt immer zu mir kommen. Das Wichtigste ist, dass man mit den Kindern und auch den Jugendlichen, gerade dann eben in der Pubertät, so, wo dann auch so diese ersten Umbrüche kommen und so dieses, wo sortiere ich mich als Junge und als Mädchen ein? Was ist meine Rolle? Wie möchte ich sein? Dass man mit den Kids einfach ein offenes Gespräch hat und die wissen, die können jederzeit kommen und es gibt kein Problem, was schlimm genug ist, um es nicht zu lösen. Dass man einfach zeigt, hey, ich nehme dich ernst, ich nehme deine Probleme ernst, und also konträr zu dem, genau das, was wir im Vorgespräch schon hatten, mit dem, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Nein, dass das Kind immer das Gefühl hat, boah, verdammt, ich habe verkackt, aber ich weiß, ich kann immer zu Mama und Papa gehen. Und dann einfach die Kinder auch im Auge behalten. Und wenn man so das Gefühl hat, irgendwie hat sich's verändert, das auch einfach immer offen ansprechen. Ich glaube, dass so ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass sowas einfach passiert, dass sich Menschen das Leben nehmen. Und in dem Bezug einfach offen sein für Sorgen, die die Kinder haben. Und auch wenn sie einem manchmal vielleicht komisch vorkommen, aber trotzdem dann zu sagen, ach ja, das irgendwie so abzutun, das ist ganz falsch. Sondern einfach immer zu sagen, hey, komm, sprich mit mir.
Na, ich erinnere mich gerade, als 14-Jähriger hatte ich, glaube ich, nicht mehr so viel Verbindung zu meinen Eltern, dass die ungefähr ein Gefühl dafür hatten, was in meinem Leben eigentlich wirklich wichtig ist und los ist und so weiter. Aber tatsächlich so diese Botschaft immer mal zu senden, übrigens, na, wenn du Mist baust, reiß ich dir den Kopf ab und danach lösen wir zusammen das Problem. Das ist, glaube ich, echt eine wichtige Botschaft, ne, dass man, ich hatte das auch letztens mit einem der drei Jungs, ich gehe davon aus, dass es viele Dinge gibt in deinem Leben, von denen ich keine Ahnung habe und die ich besser nicht wissen sollte. Und es ist mir wirklich scheißegal, aber egal was ist, du kannst zu mir kommen. So, das, ne, ist ja das, was du gerade gesagt hast. Wobei das natürlich trotzdem jetzt schwierig ist, das am Ende, denke ich, zu erkennen, wenn sich die Entwicklung auftut, oder? Also das ist ja, ja wirklich, ich sag mal, heikel.
Ja, es ist absolut so und es ist auch unsere Erfahrung, also wir machen vom Faber-Institut, machen wir so Schulworkshops, das heißt Hey Life, und da gehen quasi zwei trainierte Angestellte von uns in Schulklassen, so ab der 9. Klasse, und sprechen mit den Kindern und Jugendlichen, oder mit den Jugendlichen sind es ja dann schon, über mentale Gesundheit und über Suizidalität. Wir verweisen auf Hilfsstellen, also wir haben auf unserer Website richtig so eine Karte, wo man dann filtern kann, ja, ich möchte anonym, ja, ich bin so alt, so, ich möchte telefonieren oder vielleicht auch nur chatten, also dafür gibt es inzwischen auch richtig gute Angebote. Ja, und da ist auch so unsere Erfahrung, dass natürlich bei Jungen oder ist es einfach so, dass sie oftmals dann so den Klassenclown, also eben gerade diese Rollenfindung, die das dann nicht so ernst nehmen. Und da haben wir ja aber auch genau wieder dieses so, das Zulassen, dass es okay ist, wenn was nicht okay ist. Das zeigt sich dort auch, ne, dass sie vielleicht einfach noch nicht sich das eingestehen wollen, dass es cool ist, in Anführungsstrichen, wenn man sich Hilfe sucht. Na, und dass man nicht schwach ist.
Hast du ein wichtiges Stichwort, das haben wir noch gar nicht gehabt und wir sind schon gut in der Zeit. Das Faber-Institut an sich, wer oder was ist denn das? Wer hat denn das gegründet? Warum gibt es das und gibt es das überall?
Also das Faber-Institut ist in Dresden gegründet, sitzt auch in Dresden. Und wir arbeiten aber sachsenweit und auch inzwischen haben wir zum Beispiel TrainerInnen für diese Workshops in Nordrhein-Westfalen ausgebildet, in Augsburg, in München. Also das sind so, ist eine, inzwischen sind wir da schon relativ gefragt. Und wir haben mehrere Projekte, also unter anderem halt dieses eine, das Hey Life für die Schulen. Und dann haben wir aber auch noch Hey Life Unternehmen, wo uns Unternehmen buchen können und wir mit denen so Workshops machen mit den Angestellten, eben um dort halt auch diese Altersgruppe zu erreichen. Ne, wo man sagt, ja, das sind die, die arbeiten seit 25 Jahren in der gleichen Stelle und die haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, wie geht's eigentlich meiner mentalen Gesundheit, und einfach mal zu sagen, hey, das sind Risikofaktoren, das solltet ihr im Blick haben, was mache ich, wenn es mir schlecht geht, an wen kann ich mich wenden, das machen wir. Dann haben wir so eine Hotspots-Datenbank entwickelt, also um zu schauen, wo gibt's in Sachsen Hotspots für Suizide, und da arbeiten wir dann mit den Gemeinden zusammen und schauen, okay, wie können wir dafür sorgen, dass es dort nicht mehr möglich ist. Und die Statistik zeigt, wenn jemand sich das Leben nehmen möchte und der erste Versuch klappt nicht, also dass dann zum Beispiel die Brücke gesichert ist, dann werden sie es nicht gleich nochmal versuchen.
Und ich glaube, die Botschaft ist auch noch wichtig, das Faber-Institut kämpft gerade um die Finanzierung oder steht gerade vorm Aus?
Genau, das ist, wir sind da eins von vielen, eines von vielen Projekten, was dort so ein bisschen struggelt jetzt nach der Landtagswahl. Und zwar läuft unsere Projektförderung für das Heylife aus. Und ja, also das Werner-Felber-Institut wird es weitergeben. Und wir werden sicherlich auch früher oder später wieder eine Finanzierung bekommen. Aber es ist natürlich, so wie es jetzt wahrscheinlich ganz vielen Vereinen in Sachsen geht, dass wir dann erstmal so sicherlich ein Dreivierteljahr keine Finanzierung haben und deswegen keine Angestellten mehr haben. Und dann wieder quasi von neuem anfangen.
Ich stelle jetzt meine letzte Frage, sei denn du hast noch ein Thema, was du unbedingt noch ansprechen willst. Weiß ich auch nicht, ob du da überhaupt was zu sagen kannst. Ich bin vor etwas über 20 Jahren nach Sachsen gekommen und mir sind Bauchgefühl, ne, reihenweise junge Leute begegnet, deren Väter sich selbst umgebracht haben, also Suizid begangen hatten. Gibt es da Zahlen zu Ost-West-Unterschiede oder so? Weißt du was dazu?
Also seit 1989 haben sich die Suizidraten erstmal halbiert. Das ist ja schon mal eine gute Sache, ne, bis heute. Aber die Zahl der Suizide war in Ostdeutschland deutlich höher als in Westdeutschland. Und das ist jetzt, also Sachsen ist tatsächlich, was die Suizidrate angeht, also da sagt man, in Sachsen waren es 17,1 auf 100.000 nehmen sich das Leben. Und damit sind wir Spitzenreiter. Also nirgendwo anders nehmen sich so viele Menschen das Leben also auf die 100.000 gerechnet wie in Sachsen. Und das zieht sich durch die neuen Bundesländer leider so durch. Ja.
Liebe Christiane, vielen, vielen Dank für diesen Podcast. Das ist ein heikles Thema. Ich produziere dann im Nachgang noch eine Trigger-Geschichte, die ich vorne dranhänge. Ich danke dir für die Zeit und die Auskunft und wünsche viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
Dankeschön. Als letzten Satz noch, es ist wichtig, jedes Leben ist lebenswert und es gibt Hilfe. Sucht sie euch, sprecht mit den Menschen, die euch lieben, die ihr liebt, sucht euch Hilfe, weil ohne euch ist die Welt einfach auf jeden Fall ein Stück schlechter.
Das war 47, der Podcast. Eine Produktion des Stavovi Verlag.